Was ist die Aufgabe eines Meditationsleiters? Was ist eine Meditation? Und was erwarten Menschen, wenn man ihnen ankündigt oder ihnen verspricht, mit ihnen zu meditieren? Beginnen wir mit einer Betrachtung zur Meditation. Meditation ist die Hinführung zum Tor der Stille. Wenn wir den Berg hinaufwandern zum Tor der Stille, dann kommt uns dieser Weg furchtbar lang vor. Ich habe Menschen erfahren, die haben 20 Jahre Übungen gemacht, um schließlich zum Tor der Stille zu kommen. Was geschieht, wenn man das Tor der Stille erreicht? Schauen wir uns die Seele an, in der sich diese Stille ereignet, dann kommt in dieser Seele alles das zum Erliegen, was wir an äußerer Beschäftigung, an Verhalten im Alltag, an Interessen, an Vorlieben, an Antrieben haben, die uns in diesen Alltag hineinbinden, die uns nach Nachrichten schauen lassen, die uns E-Mails selektieren lassen, die uns WhatsApp-Nachrichten unterscheiden lassen, die sympathisch auf fröhliche Nachrichten und abwehrend auf lächerliche oder aggressive Nachrichten reagieren. Unsere Seele hat einen Antrieb, ein Selbstkonzept, das nach Liebe sucht und das alles, was sie bekommt, nach Sympathie und Antipathie selektiert. Sicher haben einige von uns professionelle Muster ausgebildet, die nicht mehr so ganz leicht durch Sympathie und Antipathie verführt werden können, die durch die Antipathie hindurchlesen und die nicht jede Sympathie, die im E-Mail-Postfach auf irgendeinem Kanal oder auch als Papierbrief in unserem Postkasten gefunden werden kann, an sich heranlässt, um sich dadurch binden und verführen zu lassen. In unserer Seele wirkt der Quell der Liebe, den schon die Psychotherapeuten als den Urgrund der selbstkonzeptionellen Bildung ausgemacht haben. In unserer Seele entstehen Muster, Kindheitsmuster, jugendliche Lernmuster, Vorbildmuster, Liebesmuster, Muster des eifrigen Lernens, Muster des eifrigen Umsetzens, Muster, die Bestätigung erzeugen, Liebesmuster, Vertrauensmuster, Beziehungsmuster, in denen wir uns bemühen, der vorbildliche Partner zu sein, den wir in unseren Eltern nicht erleben konnten. Partnerschaftsmuster, in denen wir versuchen, der treue, der loyale Partner zu sein. Aber auch Abenteuermuster, die uns dazu verführen, immer wieder neue Bereiche in unserem Leben zu erkunden, immer wieder neue Menschen kennenzulernen, immer wieder neue Abenteuer zu suchen. Ob nun da draußen in der Welt oder in unserem Innern, in der Mitte unserer Seele. Und in dem Moment, wo wir an das Tor der Stille kommen, schweigen all diese Muster. Entweder, weil sie als modellierte Gestalten an den Rand unserer Seele treten, weil sie durch unsere Ich-Tätigkeit an den Rand unserer Seele getreten werden, oder weil sie durch einen magischen Akt der Geheimwissenschaft sich in nichts auflösen, sich scheinbar in nichts auflösen, und unsere Seele in der vollkommenen Leere und Einsamkeit der Stille wiederfinden kann. Was ist Meditation? Wir haben gehört und reflektiert, wie ein Teil des Weges darin besteht, unsere Muster zu beobachten, die den Lärm unserer Seele erschaffen. Wir haben gehört und mit Erstaunen beobachtet, dass es wohl einen Weg geben kann, wie sich diese Muster innerhalb weniger Monate in Gestalten modellieren lassen, die an den Rand unserer Seele treten und den Raum der Stille in unserem Innern entstehen lassen können. Wir haben vielleicht auch gehört, dass es einen Akt der Gnade gibt, durch den die geistige Welt mit magischen Händen gleichsam auflöst, was in unserer Seele sich an alltäglichem Lärm angesammelt hat. Dort sind nicht nur die Konditionierungen, die wir in unserer Familie gelernt haben, als seelische Muster präsent. Dort sind nicht nur die Verpflichtungsgefühle, die Hingabemuster, mit denen wir versuchen, unsere Familienmitglieder zufriedenzustellen. Dort sind nicht nur die Arbeitsmuster, die uns mächtig unter Druck setzen, die uns vielleicht zur Erschöpfung treiben, weil wir glauben, durch diese Verhaltensweisen unserem Chef zu gefallen, unseren Vertrag zu erfüllen, Teil eines tollen Teams zu sein oder unsere geheimsten Sehnsüchte und Wünsche auf der Karriereleiter verwirklichen zu können. All diese Gedanken und Gefühle, all diese Ziele und Aktivitäten hinterlassen alltäglich eine Spur in unserer Seele. Die durch sie gebildeten Muster werden immer mächtiger und größer. Sie füllen nicht nur unsere Aura aus, sie streiten sich um die Vormachtstellung im Zentrum unserer Persönlichkeit. Mal kommt das eine Muster und macht uns müde und schlapp, dann kommt das nächste Muster und pusht uns auf, dann trinken wir einen Kaffee und ziehen damit das dritte Suchtmuster ins Zentrum unserer Seele. Wir haben viele von diesen Mustern und wenn sie sich auftürmen und zusammen verschmelzen, dann bilden sie Depressionsmuster, Burnout-Muster, Krebsmuster. Sie bilden Erschöpfungsmuster, sie bilden Verpflichtungsmuster, sie bilden Firmenmuster, sie bilden Projektmuster, sodass wir uns mit der Firma identifizieren oder mit dem Projekt, das wir leiten oder mit der Aufgabe, die uns der Chef persönlich zugewiesen hat oder mit dem Wochenendprojekt, das wir von unserem Liebsten oder von der Liebsten bekommen haben und für die wir da sein wollen. Und schließlich türmen sich in unserer Seele auf all diese wunderbaren Muster, die eine Spur unseres Lebens enthalten und erpressen uns. Sie erdrücken uns. Sie zermalmen nicht nur unsere Seele, sondern auch den merkuriellen Gestalter, das Ich im Zentrum unserer Seele, das versucht zwischen all diesen verschiedenen Bedürfnissen, zwischen diesen inneren Personen, zwischen diesen inneren Gestalten zu vermitteln. Und wenn es dann zu viele von diesen inneren Gestalten gibt, dann muss einmal aufgeräumt werden. Und dann treffen wir Entscheidungen, dass dieses oder jenes Muster jetzt nicht mehr zum Zentrum unseres Lebens gehört. Zum Teil gehorchen die Muster auf unsere Entscheidungen. Wenn wir uns entscheiden, auf ein bestimmtes Muster zu hören, wenn wir uns entscheiden, ein bestimmtes Muster nicht mehr zu verwirklichen, wenn wir uns entscheiden, heute auf ein bestimmtes Muster zu konzentrieren, dann folgen Sie dieser Entscheidung. Doch es gibt Zeiten, in denen die Muster nicht mehr gehorchen, in denen sie scheinbar tun, was sie wollen. Dann versammeln sie sich und erpressen die Seele. Dann entsteht Hysterie, dann entsteht Zittern. Dann fangen wir an zu weinen, weil die Muster nicht mehr das tun, was wir entschieden haben, sondern weil sie so voller negativer und positiver Energie geladen im Zentrum unserer Seele ihren Tanz aufführen, dass wir sie nicht mehr unter Kontrolle kriegen. Wer an diesem Punkt angelangt ist, der bemerkt, dass er die Gestaltung seiner Seele lange, lange Zeit vernachlässigt hat. Wer an diesem Punkt angekommen ist, der bemerkt, dass er etwas für seine Seele tun muss. Doch der Einblick in diese eigene Seele ist zumeist verschlossen. Die Muster agieren unter der Oberfläche des Lebens. Wir haben das Gefühl, wir können nicht auf sie zugreifen. Sie reagieren auf unser Denken, sie reagieren auf unsere Entscheidungen. Aber nicht immer. Es mag den ein oder anderen Moment geben, wo wir vollkommen in der Erschöpfung versinken, wo wir nur noch schlafen wollen, wo wir nur noch Freizeit wollen, wo wir nur noch Entspannung wollen. Aber diese Entspannung tritt nicht mehr ein. Dann haben sich einige der mächtigsten Arbeitsmuster, der mächtigsten Dienstmuster, der mächtigsten Liebesmuster im Zentrum unserer Seele verbarrikadiert und dort eine militante Truppe von Aufständigen gebildet. Sie wollen beherrscht werden, diese Muster. Sie wollen nicht nur erkannt werden, gefühlt werden, sie wollen auch an ihren Platz gestellt werden. Doch es gibt Momente, in denen die Seele sich diesem Zugriff der Individualität, des Ich, verweigert. Es gibt Momente, in denen sich die Muster zu einem militanten Trupp versammeln und Burnout veranstalten oder Depressionen. Es gibt Momente, in denen diese Muster sich versammeln und die Seele in eine absolute Dunkelheit hüllen. Dann ist es wirklich der späteste Zeitpunkt, um sich auf sich selbst zu besinnen und die Frage zu stellen, was braucht meine Seele eigentlich von mir? Was braucht meine Seele im Umgang mit all diesen wunderbaren Mustern, die mir das Leben vereinfachen dadurch, dass sie die Erfahrungen von gestern als Emotion für heute fortsetzen und mich motivieren? Diese Muster haben eine wunderbare Eigenschaft. Sie geben meinem Leben Kontinuität und einen roten Faden. Doch was passiert, wenn mir dieser rote Faden nicht mehr schmeckt? Was passiert, wenn ich mich nach einem anderen Sinn sehne, als der, der durch die Muster meiner Seele induziert wird? Was passiert, wenn meine Seele einen Aufstand veranstaltet, wenn sich einige Muster zusammentun und eine militante Gruppe bilden, wenn sie Dunkelheit in meiner Seele aufziehen lassen oder das erschöpfende Gefühl des Ausgebranntseins? Kann ich dann diesen Mustern einfach weiter folgen? Oder braucht es dann diesen erlösenden Akt durch einen magischen Eingriff der geistigen Welt, der dazu führt, dass diese Muster sich zunächst verschmelzen zu einer eisernen Gestalt, die ich mit meinem Denken an den Rand meiner Seele stellen kann, um dann nach einigen Monaten zu beobachten, wie sie von dort ins scheinbare Nichts entschwindet. Der Moment, in dem diese Magie in der Seele sich ereignet, wird geprägt von der Bereitschaft der Seele, aus dem Selbstbestimmungsprozess in den geistigen Bestimmungsprozess aufzusteigen. Die Seele hat gelernt, sich durch ihre Musterbildung selbst zu bestimmen. Sie hat gelernt, dem roten Faden ihrer Muster zu folgen. Sie hat gelernt, diszipliniert zu sein und nur dem zu folgen und das zu tun, was sich durch die Muster in ihrem Leben ereignen will. Sie hat gelernt zu dienen, einem Unternehmen zu dienen, einer Familie zu dienen oder den eigenen Hobbys zu dienen. Doch es gibt den Moment, wo all diese Muster in einen Erschöpfungsabgrund stürzen, wo die Seele erschöpft ist, wo die Muster in eine Phase der Auflösung geraten. Es gibt einen Zeitpunkt, wo sich neue Muster bilden wollen. Es gibt einen Zeitpunkt, wo alte Muster, Dunkelheit und Erschöpfung in der Seele veranstalten. Wer an diesem Punkt angekommen ist, kann sich entweder der Erschöpfung hingeben, wie das in so vielen Therapien heute geschieht. Man versucht den Burnout, man versucht die Depression wahrzunehmen und an ihr vorbeizuhandeln, an ihr vorbeizufühlen, an ihr vorbeizudenken. Aber es gibt einen viel eleganteren Weg, der sich durch die Meditationsschule offenbart. Das ist, wenn die Seele aufsteigt von ihrer Selbstbestimmung zu ihrer geistigen Bestimmung. Wenn sie sich dazu erhebt, einsehen zu wollen, was ihre wahre Bestimmung an diesem Punkt der Erschöpfung, der Depression, des Burnout, der Aussichtslosigkeit, der Hoffnungslosigkeit offenbaren will. Denn es gibt ein geistiges Gesetz, und dieses geistige Gesetz besagt, dass in der Regel alle 7 Jahre in der Seele 3 neue Muster entstehen. Ein Muster, was unsere berufliche Identität bildet, das uns Begeisterung für ein bestimmtes Fachgebiet, Begeisterung für eine bestimmte Aufgabe erschafft. Ein zweites Muster, das uns eine bestimmte Art zu lieben lehrt, das uns bestimmte Leidenschaften gibt, das uns eine bestimmte Energie und Verbundenheit mit anderen Menschen gibt. Und ein drittes Muster, das uns nach innen führt, das uns die Kraft gibt, Selbsterkenntnis zu üben und Selbsterkenntnis zu erreichen. Diese 3 Muster, die alle 7 Jahre neu in der Seele entstehen, die werden verhindert, wenn wir uns zu sehr auf die Vergangenheitsmuster fokussieren, wenn wir dem Firmenmuster folgen, dem wir uns verpflichtet fühlen, für das wir ja einen Vertrag unterschrieben haben, wenn wir dem Beziehungsmuster folgen, das unserem Partner gerecht wird, für das wir ja auch einen Vertrag unterschrieben haben. Ja, wir glauben, wir müssten diesen Mustern folgen, die da aus der Vergangenheit sich gebildet haben, die einen roten Faden in unser Leben zeichnen. Aber das geistige Gesetz besagt, wir werden nur dann weiter fröhlich leben, wir werden nur dann weiter motiviert arbeiten können, wir werden nur dann weiter mit der vollen Aufmerksamkeit unserer Seele in der Beziehung präsent sein können, wenn wir diese neuen Muster in unsere Seele hineinlassen und wenn wir akzeptieren, dass diese alten Muster sich nach und nach verabschieden können. Das Leben ist Wandlung, das Leben ist Veränderung. Alle 7 Jahre kommt ein neuer Impuls aus dem höheren Selbst in die Seele hinein und bildet 3 neue Muster. Ein Berufungsmuster, ein Beziehungsmuster und ein Selbstfindungsmuster. Und wenn weitere 7 Jahre vorbeigegangen sind, dann werden auch diese 3 Muster zu den veralteten Mustern gehören und es werden sich wieder 3 neue Muster bilden. So war das Gesetz bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Seit einigen Jahren hat sich dieses Gesetz weiterentwickelt. Seit einigen Jahren ist es so, dass diese Muster nicht mehr automatisch in der Seele entstehen, sondern dass der Mensch aktiv in einen geistigen Bestimmungsprozess eintreten kann, um sich diesem Muster selbst zu bilden. Der Mensch wird in die Rolle des Engels erhoben, denn der Engel war es, der diese 3 neuen Muster alle 7 Jahre gebildet hat. Der Mensch hat die Aufgabe, diese 3 neuen Muster wie ein Engel heute selbst zu bilden. Es ist seine Aufgabe, sich ein Berufungsmuster, ein Beziehungsmuster und ein Selbstfindungsmuster in die Seele hinein schenken zu lassen. Die einzige Voraussetzung, die er dafür mitbringen sollte, ist die Bereitschaft, der eigenen geistigen Bestimmung zu folgen. Nicht mehr festzuhalten an dem, was ihn erschöpft, an dem, was wir ein Burnout-Muster, ein Depressionsmuster, ein Krebsmuster, ein Rückenschmerzenmuster nennen können. Jedes Muster hat nach spätestens 21 Jahren eine krankmachende Wirkung. Jedes Muster kann dazu führen, dass ein oder mehrere innere Organe erschöpft werden und schließlich anfangen zu schmerzen oder ihre Funktion gar aufgeben. Je länger wir unseren seelischen Mustern die Möglichkeit geben, unsere Seele gefangen zu nehmen, unsere Lebenskräfte abzuziehen und in den Organen Schmerzen zu erzeugen, desto schwächer und desto leistungsunfähiger werden wir. Nicht nur unser Leben, auch unsere Selbstbestimmung, auch unsere Selbstempfindung und vor allem unser Selbstwert wird nur dann sich gesund weiterentwickeln, wenn wir alle 7 Jahre von der Selbstbestimmung zur geistigen Bestimmung aufsteigen. Wenn wir 3 solcher neuen Muster empfangen. Wenn wir lernen, aus diesen neuen Mustern unser Leben zu gestalten. Und wenn wir die Selbstlosigkeit besitzen, all die Muster, die uns Depressionen machen, die uns Dunkelheit in die Seele zaubern, all jene Muster, die uns das Gefühl von Ausgebranntsein, von Konflikt, von Disharmonie erzeugen in unserem Leben, die uns Streitigkeiten in die Beziehung bringen, die uns unseren Kindern gegenüber unsensibel werden lassen, all diese Muster, die uns im Alltag lähmen, die lediglich versuchen, einen Erfolg, der vielleicht schon 10 Jahre alt ist, zurück in die Gegenwart zu holen. Die versuchen, ein Selbstgefühl, das wir in der Jugend hatten und das wir so super cool fanden, in der Gegenwart zu reaktualisieren. All diese alten Muster sollten wir nach und nach loslassen. Und wenn wir dann eines Tages an diesem wunderbaren Punkt angekommen sind, an dem wir nicht nur unsere seelischen Muster erkannt und vielleicht auch sämtliche losgelassen und vielleicht sogar aufgelöst haben, dann werden wir an den Punkt kommen, wo nur noch diese 3 aktuellen Muster in unserer Seele sind. Ein Berufungsmuster, ein Beziehungs- und Leidenschaftsmuster und ein Selbstfindungsmuster. dann werden wir bemerken, dass dort noch vieles andere in unserer Seele ist, was zur Unruhe und zur, ja, ihr wisst es schon, zum Lärm der Seele beiträgt. Dann kommen wir auf die fremden Muster, die wir übernommen haben von unseren Eltern, von unseren Großeltern, von unserem Lehrer, von unseren Vorbildern, von dem Chef, bei dem wir eine Ausbildung genossen haben, von den Professoren, die uns neue Paradigmen in die Köpfe eingehämmert haben. Dann bemerken wir all diese fremden Programmierungen, die wir aufgenommen haben, und dürfen uns auch von diesen distanzieren. Bei einigen von uns wird dann noch der Lärm des Karma auftauchen und die Seele beunruhigen. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, die Unruhe in der Seele schaffen. Doch nehmen wir einmal an, wir haben eine Technik gefunden, mit der wir auch diese inneren Personen, diese inneren Sprachrohre bändigen können. So können wir sie alle in einem großen Kreis aufstellen und all die Muster, die veraltet sind und nicht mehr in die Gegenwart gehören, können wir verabschieden, sodass sie sich in das scheinbare Nichts transformieren. Wir können dann all die verbliebenen Muster in einen großen Kreis aufstellen, an den Rand unserer Seele. Und im Innern, im Zentrum unserer Seele, kann die Stille eintreten. Das ist die erste, wichtigste und größte Aufgabe des Meditationslehrers, seine Schüler dahin zu begleiten, dass sie diesen Ort der Stille finden, dass sie diesen Ort der Stille bilden, indem sie ihre Selbstbestimmung immer mal wieder durch die geistige Bestimmung erweitern. Und das Geschenk, das nach einiger Zeit eintreten wird, ist, dass sich alle alten Muster, die den Lärm der Seele verursachen, aufgelöst haben und dass nur noch die wesentlichen aktuellen Muster da sind und zur Stille kommen können, zur Ruhe kommen können und am Rande der Seele in einem großen Kreis aufgestellt werden können. Dann kann im Zentrum unserer Seele Stille einziehen. Und wir können es schaffen, 30 Minuten an einem Ort zu sitzen, die Muster zu beobachten, die ein- und austreten, die Muster an den Rand zu stellen und immer wieder 5 oder 10 Minuten der absoluten Stille in unserer Seele zu erleben. Wer an diesem Punkt angekommen ist, der hat den schwersten Teil der Reise hinter sich. Wer an diesem Punkt angekommen ist, der kann in seinem Inneren der Seele, im Zentrum seiner Seele, 2 wichtige Erfahrungen machen. Die erste wichtige Erfahrung, die dann eintritt, ist das innere Bild erleben. Die Seele fängt an, in symbolischen Bildern in der Menschenseele zu sprechen. Und die zweite wichtige Erfahrung, welche die Seele dann machen kann, ist das Erlebnis, dass hinter dem Bild, hinter dem bildhaften Symbol, das in der Seele spricht, eine Gestalt steht, ein Wesen, das diese Symbole als Sprache nutzt. Wir haben als Meditationslehrer die Aufgabe, unseren Meditationsschülern zu zeigen, wie sie an diesen Ort der Stille gekommen und wie sie dann dort die Symbolik der Seele, die Symbolik des Geistes lesen lernen und sich darin Wesen ausdrücken, mit denen wir kommunizieren. Der wichtigste Grundsatz, an dem meine Studierenden immer wieder scheitern und den wir als Mantra ins Zentrum unserer Meditation stellen, dieser wichtigste aller Grundsätze heißt: Richte eine bestimmte Frage an ein bestimmtes Wesen. Richte eine spezifische Frage an ein spezifisches Wesen. Denn im Zentrum deiner Seele werden jene Wesen auftreten, die du durch Fragen ansprichst. Und sie werden sich ausdrücken durch Symbole, die wir lesen lernen dürfen. Für einige mag es selbstverständlich sein, symbolische Bilder zu sehen, zu verstehen und zu interpretieren. Für andere mag es vollkommen neu sein, symbolische Bilder zu sehen, zu lesen und zu verstehen. Wenn wir also unseren Meditationsschülern diesen Ort der Stille gezeigt haben, wenn wir mit ihnen den Weg gegangen sind zur Auflösung all jener Muster, die nichts mehr mit der Gegenwart zu tun haben, all jener Muster, die Krebs erzeugen, die Burnout erzeugen, die Depressionen erzeugen, die Erschöpfung erzeugen, die falsche Identifikation erzeugen mit Unternehmen, die wir schon lange verlassen haben, die Identifikation erzeugen mit Lebenspartnern, die wir schon lange verlassen haben, die Identifikation erzeugen mit Freunden, die schon lange unser Leben verlassen haben, die Identifikation erzeugen mit Orten, an denen wir schon lange nicht mehr wohnen. Wenn wir alle diese Fremdbesetzungen der Seele entfernt haben, gelöscht haben, dann entsteht dieser Innenraum, an dem wir die eine spezifische Frage an das eine spezifische Wesen richten können, um mit diesem Wesen in einen Dialog zu treten. Nun, was sind das für Wesen, die an diesem Ort auftauchen? Das ist vollkommen deiner Freiheit überlassen. An diesem Ort kann dein eigenes Wesen auftauchen. Du kannst deiner eigenen Seele begegnen, als wäre sie eine fremde Person. Du kannst deine eigene Seele erfahren, als würdest du durch das Leben eines fremden Menschen gehen. Du kannst erleben, was diese Seele für Möglichkeiten hat, welcher Reichtum ihr begegnet, welche Möglichkeiten sie in ihrem Unbewussten zur Verfügung hat. Du kannst der Seele eines anderen Menschen an diesem Ort begegnen. Wenn du einem Familienmitglied helfen möchtest oder einem Klienten den Weg zu finden suchst, dann kannst du an diesem Ort jedes Wesen begrüßen, an das du eine spezifische Frage stellen möchtest. Meditation ist die Möglichkeit, im Innern der Seele jeden Ort geistiger Erfahrungen zu empfangen. Stelle eine spezifische Frage an ein spezifisches Wesen. Lerne die Symbole zu deuten, ihren Zusammenhang zu lesen und die Möglichkeiten des Handelns daraus zu empfangen. Und du wirst die Ökonomie des Geistigen erfahren. Du wirst erleben, wie sich Prozesse, die du normalerweise innerhalb von 10 oder 20 Jahren ausgebreitet auf der Erde durchwandern musst, wie sich diese plötzlich innerhalb von 4 oder 8 Monaten in deinem Leben verwirklichen lassen. Du wirst bemerken, dass du wie ein Engel auf der Welt im Leben wandelst und die Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel siehst. Du wirst erleben, dass du das Ringen deiner Mitmenschen um Lösungen beschleunigst. Dass du einen Prozess, der vielleicht 7 Jahre der Heilung braucht, plötzlich auf 2 oder auf 1 Jahr der Heilung verkürzen kannst. Einfach nur deswegen, weil du ihn gelernt hast, aus einer vollkommen anderen Dimension zu sehen. Du wirst den Seher in dir ausbilden, denjenigen, der durch die Augen geheimer Wesen auf das Leben schaut. Und diese Gabe wird sich dir erst eröffnen, wenn du in deiner Seele ein freies Feld der Möglichkeiten erschaffen hast, in dem nur noch einige wenige Gestalten deiner Seele den Raum aufspannen und alle übrigen Gestalten, die du eigentlich schon lange, lange, lange verabschieden wolltest, vollkommen aufgelöst erscheinen. Das ist die Vision, die erste große Vision, auf die du hinsteuerst, wenn du Meditationslehrer wirst. Du wirst die Menschen in den Raum der Stille begleiten und für sie das Tor öffnen, das sich öffnen lässt, sobald die Seele sich auf den absolut notwendigen Teil ihrer Beschaffenheit fokussiert. Wenn sie ein Berufungsmuster, ein Liebesmuster und ein Selbstfindungsmuster als ihre innere Selbstkonzeption verwirklicht und wirklich alle anderen Muster der geistigen Bestimmung opfert. In diesem Zustand wirst du eine absolut offene, zugängliche Persönlichkeit. Du wirst erleben, wie Menschen sich gegenüber dir öffnen, wie sie dir ihr Herz ausschütten, wie sie in deiner Gegenwart alles erzählen, von dem sie gar nicht wussten, dass es in ihrer Seele vorhanden ist. Deine Seele wird zu dem offenen Raum, in dem sich deine Mitmenschen ausleben können. Du wirst zu einem Medium, zu einem Vermittler für die Tiefen der Seele, für die Tiefen des Unbewussten deiner Mitmenschen. Und du wirst erleben, dass die Menschen mehr und mehr Fragen an dich stellen. Und du wirst 2 Entscheidungen treffen müssen, wenn du in dieser Position der Stille angekommen bist. Welchen Mustern deiner Mitmenschen möchtest du zuhören? Und auf welche Fragen möchtest du antworten? Das berühmteste Missverständnis, das an dieser Stelle entsteht, ist, dass deine Mitmenschen glauben, der Freiraum deiner Seele wäre dazu da, damit sie dort ihren Müll abladen. Damit sie dort all ihre alten Muster hineintun, die sie selbst nicht mehr wollen. Und statt dass sie selber den Weg gehen, durch eine Meditationsschule ihre Seele in die Freiheit zu führen, glauben sie, es wäre deine Verantwortung, ihre Muster anzuhören, ihre Muster zu ertragen, das Gequatsche, das sie von sich geben, wenn ihre Muster in ihnen wirken, anzuhören und die vielen lächerlichen Nebensächlichkeiten, die sich durch diese Muster fortwährend produzieren, anzuhören. Du wirst dich plötzlich erleben, wie du den Menschen relativ klar und eindeutig sagst, was sie in deiner Gegenwart sagen dürfen und was nicht. Und du wirst dich wundern, mit welcher Stringenz du das vorbringst, ohne dass es dir peinlich ist. Und die Menschen werden zusammenzucken und denken, ja stimmt, eigentlich hat er recht. Eigentlich muss ich das gar nicht erzählen. Das ist eigentlich nur Nebenschauplatz meiner Seele, weil ich das Muster nicht kenne, was diesen Nebenschauplatz eröffnet. Ja, und du wirst eine zweite Entscheidung treffen. Die erste ist, du wirst entscheiden, dass du diese Nebenschauplätze deiner Mitmenschen, diese Mustermanifestierungen deiner Mitmenschen in deiner Gegenwart einfach nicht mehr ertragen möchtest. Und die zweite Entscheidung, die du treffen willst, wird die sein, dass du auf ganz bestimmte Fragen antwortest und auf andere Fragen nicht antwortest. Du wirst merken, dass es vorteilhaft ist, all jene Fragen ablehnend zu beantworten, in denen Menschen versuchen, ihre Schwäche in deine Seele fortzuführen, in der sie versuchen, die Schwäche, die sie in sich haben, durch deine Tätigkeit, durch dein Leben ausgleichen zu lassen. Sie wollen, dass du ihre Schwäche ausgleichst, weil sie glauben, du seist groß, stark, mächtig und weise. Und du wirst merken, dass es nicht so sehr vorteilhaft ist, das zu tun, weil du wirst ausgenutzt. Der wahre Meditationslehrer wird umringt sein von Fliegen, die wie auf einem Kuhfladen sitzen und versuchen dort ihre Energie rauszuziehen. Für die Fliegen und den Kuhfladen mag das eine gottgegebene Ordnung sein, für den weisen Menschen und die Menschen um ihn herum ist es schädlich. Denn du wirst merken, du kannst auch den Burnout und die Depressionen anderer Menschen übernehmen, in dich hineinlassen und daran erkranken. Und du wirst zu der zweiten Entscheidung finden, dass du nur Fragen nach der eigenen Entwicklung, Fragen nach der eigenen Selbstbeherrschung, Fragen zur Entwicklung der eigenen Seelenklarheit positiv beantworten wirst. Und allein dadurch, dass es nicht sinnvoll ist, die Schwächen der anderen Menschen in der eigenen Seele sich ausleben zu lassen oder die Schwächen der anderen Menschen zu hofieren und durch eigene Aktivitäten zu unterstützen, wird nur eine Art von Fragen übrig bleiben, nämlich die, in der Menschen fragen, wie sie sich entwickeln können und ob du ihnen helfen kannst, sich zu entwickeln, Klarheit in die eigene Seele zu bringen und genau den Weg zu gehen, den du auch gegangen bist. Und schon hast du die ersten Teilnehmer deiner Meditationsschule. Einfach nur dadurch, dass du auf die Gesundheit und Stabilität deiner Seele achtest, dass du Menschen nicht erlaubst, ihren Müll, ihre emotionalen Abfälle in deiner Seele auszubreiten, dass du Menschen nicht erlaubst, sich auf dir auszuruhen, sondern dass du einzig und allein jene Fragen beantwortest, die dazu führen, dass die Menschen sich selbst auf den Weg machen. Du wirst denken, das kann ich doch jetzt schon. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wirst du bemerken, dass die Menschen zwar deinen Imperativ hören, aber trotzdem dir nicht folgen. Denn nach dem Resonanzprinzip hast du in dir genau noch dieselben Müllmuster, genau diese Nebenschauplatzmuster, die deine Mitmenschen eben auch haben. Du wirst erst als weises Vorbild wahrgenommen, wenn deine Seele vollkommen entleert ist, wenn du nur noch diese drei archetypischen Muster in deiner Seele hast, die Stärke deiner Berufung, die Liebe deiner Leidenschaft und die Weisheit deiner Selbstfindung. Wenn du im Zustand dieser drei archetypischen Muster in deiner Seele bist und ansonsten in deiner Seele vollkommene Klarheit, Leere und Stille herrscht, dann wirst du als Meditationslehrer wahrgenommen, ernst genommen und die Menschen fühlen, dass sie dir folgen können. In diesem Sinne ist also das Tor der Stille nicht nur eine Voraussetzung für deinen eigenen Meditationsweg in das Reich des Geistes hinein, in das Reich des Unbewussten, in das Reich des Kollektiven, in das Reich der unbewussten Natur, der kollektiven Sphäre, sondern es ist auch der Punkt, an dem deine eigene Autorität als Meditationslehrer überhaupt erst entsteht. Die Menschen werden dir folgen, die Menschen werden das Angebot deiner Meditationsschule ernst nehmen, sobald du an dem Ort der Stille angekommen bist. Mein Angebot ist, mit dir diesen Ort der Stille zu suchen, mit dir die Magie zu praktizieren, damit deine Seele sich in die Klarheit und in die Reinheit entwickeln kann, in der nur noch diese drei archetypischen Grundstrukturen das Feld deiner Aufmerksamkeit aufspannen. Die kraftgebende Berufung, die liebegebende Beziehungsfähigkeit und die Weisheit schenkende Selbsterkenntnis.